Ja, herzlich willkommen zum zweiten Nachmittagsvortrag im Business-Drang bei den Chemnitzer Linux-Tagen 2016. Wir werden jetzt von Rico Barth hören, wie er ein Fork von der Marktführersoftware OTS in seinem Unternehmen implementiert hat. Eben ging es auch schon darum, Open Source nicht nur einzusetzen, sondern halt auch über den Lebenszyklus zu vermarkten und IT-Service-Management mit der Software zu unterstützen, wird Gegenstand vom nächsten Vortrag sein. Herzlich willkommen, Rico Barth.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir hier zum Thema sprechen dürfen. Mein Name ist Rico Barth, ich bin Geschäftsführer der Cape IT. Wir sind ein Chemnitzer Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf das Thema Open Source Service Management. Ja, wir kommen direkt von der CeBIT, haben dort schon zum Thema gesprochen und ein paar ganz kurze Worte zu mir, dass Sie bzw. ihr auch einordnen könnt, woher ich komme. Ich bin kein nativer Informatiker, bin eher quer in das Thema eingestiegen, habe Mathematik an der TU Freiberg, hier gleich 50 Kilometer in Richtung Dresden studiert und bin dann über das Thema Automationstechnik, Robotik in die IT gekommen, war dann einige Jahre bei der Telekom-Tochter T-Systems im Bereich Teilprojekt, Projektleitung für Infrastruktur und IT-Service-Management-Projekte unterwegs. 2006 haben wir dann mit zu viert, also mit drei weiteren Kollegen aus der T-Systems im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen die Cape IT gegründet. Wir standen damals vor der Wahl, machen wir was ganz Neues im Telekom-Konzern, was uns halt vom Management gesagt wird, oder machen wir das, was wir die ganzen letzten Jahre schon gemacht haben, nämlich Service-Tools und ganz konkret auch zum damaligen Zeitpunkt OTAS als wichtigstes Open-Source-Service-Management-System. Ja, wir sind 2006 mit der Cape IT gestartet, sind führender Open-Source-Service-Management-Dienstleister. Es gibt da noch ein paar andere Unternehmen, die insbesondere in Deutschland da auch unterwegs sind. Wir waren die ganzen letzten Jahre auch mit einem eigenen Modul, Zusatzmodul zu OTAS, dem KixPro-OTAS unterwegs, sage ich dann noch ein paar Worte dazu. Unser Fokus ist technischer Service, IT-Service und technischer Service im Industrieumfeld. Ich sage immer, bei uns geht es nicht um grüne T-Shirts und gelbe Badelatschen, sondern um Monitore, Server, sonstige Hardware, Maschinen, Motoren, Hydraulikpumpen. Und damit sind wir in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Wir sind zu viert gestartet, mittlerweile 25 Leute. Und betreuen über 250 Kunden in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sitzen neben Chemnitz noch mit einem kleineren Büro in Dresden und einem in Berlin und sind aktives Mitglied unter anderem in der Open Source Business Alliance, dem Open Source Branchenverband. Wir sind ein Open Source Unternehmen und stehen auch dazu und wollen Open Source im industriellen Umfeld, im geschäftlichen Umfeld natürlich auch nach vorn bringen. Daher auch unser Engagement. Ja, worüber reden wir? Wir reden über Service. Im technischen Umfeld, insbesondere im IT-Umfeld, gibt es da ein paar Quasi-Standards mit ITIL, die IT Infrastructure Library. Wem ist ITIL bekannt? Wer macht IT-Service? Das sind viele. Ah, okay, auf der CeBIT war das eher dünn besät. Ich war da selbst überrascht. Aber sei es drum, da haben Sie und ihr den anderen einiges voraus. Trotzdem ein paar Worte zu den Prozessen, die sich als quasi Standard und aufgrund von Best Practice der letzten 30 Jahre in der IT Infrastructure Library niedergeschrieben haben. Wir kümmern uns an der Stelle im Bereich der IT-Service-Organisation um das Service-Design. Das heißt, ich definiere, was habe ich überhaupt an Leistungen, die ich als Service anbiete, wie gruppiere ich die, wie gestalte ich dazu meinen entsprechenden Service-Katalog, also meinen Leistungskatalog für die Serviceleistung, wie binde ich die entsprechenden Qualitätsparameter dort ein, also welche Reaktionszeiten, welche Lösungszeiten, welche Aktualisierungs- oder Informationsintervalle an die Anwender oder Kunden habe ich, die ich erfüllen muss. Und an der Stelle ist das ein wesentlicher Punkt, was so ein Service-System erfüllen muss. Es muss diese Service-Design-Prozesse unterstützen. Zweiter großer und wichtiger Teil des insbesondere des IT-Service ist, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir mit den ganzen Gerätschaften, mit dem technischen Equipment umgehen. Das wird im Bereich Konfigurationsmanagement als Geschäftsprozess abgedeckt. Ich betrachte dort den gesamten Lebenszyklus des Inventars und mit dem darauf aufsetzenden sogenannten Change Management betrachte ich die Geschäftsprozesse, die sich um die Änderungen in dieser Infrastruktur und an diesem technischen oder organisatorischen Equipment entsprechend beschäftigen. Daran angeschlossen noch Release and Deployment als Geschäftsprozess. Das heißt, wie kommt meine Änderung tatsächlich in die Landschaft? Der Aufbau des Wissens, das heißt das Knowledge Management, sind Themen im Bereich der Service Transition Prozesse. Das heißt, der Teil der, dieser Service-Geschäftsprozesse sollte auch von einem Service-Tool entsprechend unterstützt werden. Das, was die Anwender sehen oder die Kunden, sind die Prozesse im Service Operations, das heißt im Incident Management, wo es um die Störungsannahme, Beschwerdeannahme, Anfrageannahme geht. Das ist das, was der Anwender als erstes fühlt. Wenn das gut läuft, hat er auch entsprechend gute Meinung von der Serviceabteilung. Problem Management macht Ursachenforschung, das heißt, im Incident Management kümmere ich mich erstmal um schnelle Lösungen. Im Problem Management kümmere ich mich um die Ursachenforschung und langfristige Behebung. Und dort eingegliedert noch Themen Event Management, das heißt, das Integrieren automatisch erzeugter Störungsmeldungen, die beispielsweise aus Überwachungssystemen wie Zynga oder Nagios kommen. Request Fulfillment ist ein Prozess, der auf Anwender- oder Kundenseite läuft, wo es darum geht, dass Standardprozesse angetriggert werden, also Beschaffungsprozesse, Standardänderungsanfragen, wie so ein Passwort rücksetzen. Das läuft immer gleich ab und an der Stelle sind das auch Themen, die möglichst einheitlich von so einem Service-System unterstützt werden sollen. Das ist das, ich sag mal, unser täglich Brot, was die Prozesse angeht, in denen wir uns bewegen. Wenn man ein Stück weit aus dem IT-Bereich rausgeht, findet man viele Analogien im Bereich des typischen technischen Service, also wo es dann um Motoren oder Hydraulikpumpen oder Steuerketten, Gabelstapler und andere Hebezeuge, Fahrstühle, Brandmeldeanlagen geht. Schlussendlich kann man sehr viele Analogien ziehen aus dem IT-Service zu dem technischen Service, weil, auch wenn es anders benannt ist, die Abfolgen und die Abarbeitung sehr, sehr ähnlich laufen. Das sind Themen, die sollte so ein Service-System abdecken. Und an der Stelle sind wir auch relativ schnell bei OTAS. Wem ist OTAS bekannt? Ah, hervorragend. Dann ist genau das auch, spiegelt das wieder, was es auch ist. Es ist das weltweit wichtigste Open-Source-Service-Management-System. Gestartet 2001 als OTAS-Projekt und mittlerweile in Version 5 als Framework verfügbar, sowohl für den Kundenservice als auch den IT-Service-Bereich. Unterstützt ITIL, also dieses Standard-Framework, für die IT-Service-Prozesse und hat absolut seine Berechtigung. Es ist also in Deutschland sowieso, in Europa auch und auch weltweit wirklich mit einem sehr, sehr hohen Verbreitungsgrad in der Landschaft unterwegs. Und das war auch einer der Punkte, was wir die letzten Jahre immer im Tagesgeschäft hatten. 32, ich glaube mittlerweile 33 Sprachen. Und, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt, gerade im großen Mittelstand, im Konzernumfeld, es wird halt auch von den Großen eingesetzt, auch wenn sie es manchmal nicht sagen. Es wird eingesetzt. Viele nutzen es auch im kleinen Unternehmen. Es skaliert sehr, sehr gut. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Von einem IT-Team zwei, drei Leute, die einfach nur ihre Arbeit strukturieren wollen, quasi vom gelben Zettel auf dem Schreibtisch oder an der Pinnwand wegkommen wollen, bis hin zu großen Serviceabteilungen mit mehreren hundert oder tausend Mitarbeitern, die je nachdem mehrere hunderttausend Servicevorfälle pro Monat auch bearbeiten, ist das System im Einsatz. Und das ist gut so. Was haben wir gemacht die ganzen letzten Jahre? Wir haben festgestellt, wir haben mit OTRS 2003, damals noch unter Magenta-Label, angefangen und auch viele Projekte gemacht. Und irgendwann haben wir festgestellt, ja, bei vielen Kunden machen wir sehr viel gleich oder ähnlich. Generische oder gleiche Dinge, die immer wieder gleiche Funktionalitäten auch implementiert haben. Und dann stellen sich sowohl die Kunden als auch wir die Frage, warum macht man das nicht generisch? Es gibt dort im Standard-Framework funktionale Lücken, die muss man entsprechend ausfüllen. Und wir haben deswegen 2008, sogar 2007 schon, 2008 dann mit dem ersten Release, das Ganze in ein Zusatzpaket gegossen. Das ist ursprünglich aus den generischen Projektentwicklungen, Zusatzentwicklungen, Anpassungen entstanden, das Kicks for OTRS. Hat mittlerweile auch ist in Version 8 jetzt im Januar released worden. Können Sie auch downloaden bei uns auf der Webseite oder im OTRS Package Archive, dem zentralen Archiv für OTRS-Zusatzpakete. Und dieses Modul hat sich als, weltweit größtes und wichtigstes Community-Zusatzmodul weiterentwickelt. Es ist einfach aufgrund der Dauer mit immer mehr Funktionalität gefüllt worden, mit Funktionalität im Bereich der Bedienung, Ergonomie, Schnittstellen und dadurch haben wir natürlich auch eine entsprechende Anzahl an Lines of Code, die dann zu pflegen waren. Hatte aber alles seine Berechtigung. Komme ich gleich dazu, warum wir das gemacht haben. Wir haben mit Kicks for OTRS erst im Projektumfeld angefangen, haben dann schnell festgestellt, okay, irgendwie brauchen wir eine eigene Produktabteilung, haben dann das Unternehmen entsprechend strukturiert, dass wir Kicks for OTRS als Produkt pflegen können und sind in der Produktpflege dann nochmal auf drei Releases, also drei Framework-Releases gegangen, pflegen aktuell jetzt noch, oder Stand Ende 2015, die Kicks for OTRS Version 6.1, die Kicks for OTRS Version 7.1 und die Kicks Version 8.0 für das OTRS 5er Framework. Das erzeugt eine Menge Aufwand, weil sie die drei Releases immer pflegen müssen, Bugfix-Patch-Releases bringen müssen. Wir hatten dort auch einen entsprechenden Releaseplan. Und auf der anderen Seite bleibt ja die Welt nicht stehen. Wir haben immer mehr Feature-Requests in unsere Pipeline gekriegt. Einerseits von uns selbst, andererseits auch von Kunden aus der Community, die gesagt haben, okay, an der und der Stelle, alles gut und schön, aber wir brauchen dort und dort noch einen Knopf, eine andere Bedienbarkeit, gab es viele Dinge und im Schnitt waren es immer so über 200 Feature-Requests, die bei uns in der Pipeline standen, die wir dann immer versucht haben, in die nächsten Funktionsreleases mit reinzunehmen. Wir haben einmal pro Jahr ein Funktionsrelease veröffentlicht, wir haben einmal im Jahr ein sogenanntes Migrationsrelease veröffentlicht, das heißt, wir haben das letzte Funktionsrelease des Vor-Frameworks, Frameworks, was die Vorgänger-OTRS-Version unterstützt hat, dann auf funktional identisch auf das nächste OTRS-Framework gehoben und dann monatlich haben wir Bugfix-Releases geliefert. Eine Menge Arbeit und das hat natürlich auch Zeit gekostet. Es waren jedes Jahr ca. 3 bis 5 Monate Portierungszeit, reine Portierungszeit, die wir einfach gebraucht haben, um Kicks for OTRS auf das Standard OTRS draufzuheben. Wir haben an der Stelle aber auch versucht, das ganze Thema ein Stück weit näher an den Upstream ranzukriegen. Ist uns nicht geglückt. Wir haben aber auf der anderen Seite gesehen, dass es einen Innovationsstau gibt im Standard OTHS-Projekt. Der ist da, der wird in der Welt gesehen, der wird von der Kundschaft gesehen, der wird von der Community gesehen. Und die Welt bewegt sich weiter und die proprietären Tools, die es gibt im Markt, wie ein Topdesk, wie ein Omnitracker, die entwickeln sich auch weiter. Die bringen auch neue Funktionalitäten. Und die Kunden fragen sich dann, warum könnt ihr das nicht? Wieso bleibt Open Source an der Stelle stehen? Das waren halt auch Fragen, die uns unsere Kunden, insbesondere unsere Kunden dann auch an uns gestellt haben. Warum seid ihr immer 3 Monate hinter dem Standard OTHS-Framework hinterher? Warum fehlen Features, die in anderen State of the Art sind? Und diesen Innovationsstau, der wurde, ich sag mal, nicht nur von uns gesehen, sondern halt auch öffentlich. Es gab ganz bewusst Ende 2014, dann auch konkret in Diskussionen Anfragen an uns, gibt es da nicht Parallelen zum Nagios-Projekt? Gibt es nicht Parallelen zu Nagios und einer Netways, die 2009 einen Innovationsstau im Nagios-Projekt hatten, wo Patches und Funktionserweiterungen nicht angenommen wurden von Ethan Gelstad. Und die dann die Entscheidung getroffen haben, also die Netways, wir forken Nagios und realisieren Izinga als Projekt. Izinga ist mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Ist aus meiner Sicht gut gleich verteilt. Nagios, Izinga, ich denke, die werden über die nächsten Jahre auch noch viel, viel mehr Erfolg haben. Wir haben uns deswegen auch unter anderem mit Bernd Erck vom Izinga-Projekt ausgetauscht, auch mit anderen Projekten, um diese Erfahrung einfach mal zu spiegeln. Und da kam dann, ich sag mal, durch einige Gespräche auch die Erkenntnis, gut, wir müssen hier was machen. Und das war so ein Stück weit dann auch der ausschlaggebende Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir beschäftigen uns mit dem Thema Fork. Wir schauen, wie wir das in das Ganze, in unser Geschäft dann auch irgendwie reinbekommen, weil wir ja mit Kicks for OTHS als Community-Modul ja schon ein Geschäftsmodell hatten, was funktioniert hat. Kicks for OTHS wurde frei bereitgestellt, hatte auch eine gute Verbreitung und wir haben uns dann natürlich die Frage gestellt, wird das, was wir gegebenenfalls vorhaben, dann funktionieren oder sollten wir lieber das tun, was wir bisher getan haben und weiter diese 3 bis 5 Monate Portierungszeit in jedes Jahr dann investieren. Wir haben dann Businessplan gemacht, Risikoabschätzung gemacht und schlussendlich stand dann die Entscheidung, wir forken, wir spalten ab vom OTHS-Projekt, weil es aus unserer Sicht durch die vielen Parallelen, die wir beispielsweise im Nagios-Projekt und mit Izinga gesehen haben, die Alternative war für uns. Ob das andere so gemacht hätten, weiß ich nicht, steht auch außer Frage. Wir für uns haben die Entscheidung getroffen, wir forken und versuchen, die funktionalen Lücken, die ein klassisches OTHS hat, an der Stelle zu schließen und den Anschluss an die proprietären Service-Management-Systeme wieder aufzuholen. Das haben wir getan, indem wir gesagt haben, okay, wir warten auf Kicks for OTHS 8, weil das einfach das letzte Migrationsrelease auf dem aktuellen OTHS-Framework, also auf dem OTHS 5, sein soll. Und wir packen dort in der ersten Phase mehr als 20 Community-Module, die von uns kommen, die beispielsweise auf OPAR zur Verfügung stehen, dort mit rein. Weil wir die sowieso immer wieder bei unseren Kunden im Einsatz hatten. Und ein Kunde stellt sich dann die Frage, warum muss ich jedes Mal einen Migrations- und Installationsmarathon von zig Modulen machen, viel Zeit aufwenden, in der Betriebsführung Ressourcen binden, wenn das gegebenenfalls auch anders geht. Und deswegen war dann die Entscheidung, dass wir eine erste Phase geplant hatten, die eine Neupaketierung von im Grunde OTS 5, KIX4 OTS 8 und einem Satz an Zusatzmodulen erstmal beinhaltet, um außerdem einen geschlossenen Migrationspfad vom alten in die neue Welt bereitzustellen. Das war uns an der Stelle wichtig und wir haben dort auch im Austausch beispielsweise mit den Izinga-Leuten auch gesehen, das ist auch notwendig, um den Leuten die Sicherheit zu geben, dass sie einen Weg haben. Und das ist, denke ich, der Fakt, niemanden an der Stelle zu verlieren, dessen Vertrauen schon da ist, weil Vertrauen in KIX4 OTS war da. Also wir haben auch mit Systemhäusern gesprochen, die KIX4 OTS in ihrer Kundenlandschaft implementiert haben. Die sind auf uns zugekommen, haben das gesagt, wir wussten das nicht. Also die Verbreitung ist ja nicht immer bekannt, wenn es eine Open-Source-Software ist. Und deswegen war uns an der Stelle, gerade bei den Betrachtungen, wie geht es weiter mit KIX4 OTS und KIX, dieser Lückenschluss, dieser geschlossene Migrationsweg von KIX4 OTS 8 zum neuen System, ein ganz, ganz wichtiger. Man stellt sich dann, wenn man irgendwas forkt, auch die Frage, wie heißt das Baby? Ganz klar, bei uns war es relativ einfach, dadurch, dass die es genutzt haben, KIX4 OTS sowieso schon immer nur KIX genannt haben. Warum soll man da einen neuen Namen erfinden? Hätte wahrscheinlich auch keiner in der Runde hier gemacht. Wenn jeder sowieso schon KIX sagt, nennen wir das Ganze einfach KIX. Und das haben wir dann auch getan. Und diese erste Phase, die heißt dann KIX 2016, einfach weil wir dort mal ganz straight forward und einfach Jahreszahlen nehmen. Das kann man sich am besten merken. Damit weiß man auch, eine KIX 2016 ist 2016 released und muss dann nicht überlegen, wenn das Ding, was weiß ich, KIX 9.0 hieße, kommt es jetzt 2016, 2015, zu was ist es kompatibel? Und deswegen war da eine relativ einfache Festlegung, dass wir dort die Jahreszahlen nehmen. Wir wollen in der zweiten Phase, da sind wir gerade in Gesprächen mit anderen Unternehmen, die auch im OTS-Umfeld entwickeln und auch diesen Bedarf haben, dass sich was ändert, dass wir sowohl funktionale Lücken als auch Framework-Lücken und Altbestände auflösen. OTS hat nun mal 15 Jahre Geschichte hinter sich, die ist auch gut, die lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Das ist an der Stelle gut gewesen, dass es das erste und mittlerweile wichtigste Open-Source-Service-Management-System gibt, aber irgendwann muss man auch mal die Möglichkeit, die Open-Source bietet an der Stelle, nutzen. Nämlich den einen Klick zu machen, um zu forken und alte Zöpfe auch mal abzuschneiden. Das war für uns auch ein wichtiges Argument, zu sagen, okay, wir können hier, wenn wir es machen, man Stückchen Schlussstrich ziehen mit Problemen, die wir immer auch im Kundenumfeld haben, gerade wenn es um Skalierbarkeit geht in Enterprise-Umgebung und die wir immer wieder bereinigen mussten in Projekten. Das läuft, also hervorragend. Aber es waren immer die gleichen Themen und immer wieder auch die gleichen Dinge, die wir tun mussten, um das zu beheben. Und deswegen stand dann auch die Frage, Codebasis aufräumen, neu machen. Auch da wieder sehr viele Analogien zu Izinga. Izinga hat mit Izinga 1 eine sehr, sehr hohe Kompatibilität zu dem Nagios-Framework gehabt. Die sind ja quasi auch zügig darüber gewechselt. Jetzt mit Izinga 2 geht es dann doch schon in eine neue Richtung und die räumen dort auch ganz rapide auf. Ja, Migration.
Der S wird jetzt nicht so viel entwickelt, dass von OTS zu KIX recht
Natürlich. Also
jetzt ist die Migration eigentlich die andere Richtung dann.
Die Codebasis ist natürlich jetzt noch sehr, sehr umfänglich, was OTRS angeht. Und wir werden jetzt über die nächsten Jahre mit Hilfe von anderen Unternehmen und eigenen Ressourcen die Codebasis aufräumen und dann irgendwann.
Nein, ich mein es eher andersrum. Vorher hat es eine 3 bis 5 Monate Entwicklungsphase gegeben, um Kicks immer wieder auf Stand
ja.
zu bringen.
Nein, nein. Wir wollen, also die Frage ist, muss ich das, was ich in OTRS tut, dann wieder in Kicks rüberportieren und habe dann wieder quasi die gleichen Aufwände, 3 bis 5 Monate. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Innovationsschub einfach nutzen. Wir wollen das, was sich in OTRS tut, wir nehmen es zwar wahr, aber wir werden einen eigenen Weg gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt für uns. Und was die Zukunft da bringt, ob OTRS und Kicks parallel existieren oder ob es irgendwann mal wieder zusammenfließt, wird die Zeit zeigen. Dafür sind Open-Source-Projekte und das Open-Source-Umfeld da, um genau das zu tun, Innovation zu treiben. Wir haben mit Kicks gesagt, dass wir ganz strikt auf den technischen Service fokussieren. Wir machen keinen Kundenservice. Also wir brauchen eine CMDB für das Konfigurationsmanagement des technischen Equipments. Wir werden aber, weil es da bessere Tools gibt, nicht den Bereich Kundenservice, klassischen Kundenservice für Endkunden, sage ich mal, wo es um Bestellungen von T-Shirts geht, in Online-Shops mit Kicks unterstützen. Wir haben eine Spezialisierung als Unternehmen auf technischen Service und die wollen wir dort einfließen lassen. Für Kundenservice gibt es bessere Tools. Definitiv. Das kriegen wir immer wieder reflektiert in Gesprächen. Da kann man von Salesforce eine Helpdesk-Komponente kaufen als Modul. Da gibt es in Sugar ein Helpdesk-Modul, da gibt es ein Microsoft Dynamics ein Helpdesk-Modul. Da muss ich das Rad nicht neu erfinden. Wo es aber definitiv Bedarf gibt, ist im Bereich Service-Tool auf Open-Source-Basis für den technischen Service. Und das ist das, was diese Lücke wollen wir mit Kicks füllen. Frage soweit? Bam. Genau, also die 3 bis 5 Monate werden wir dann in Innovation stecken und es wird dann, das vielleicht für die, die es interessiert, auf technischer Ebene Debian-Pakete geben. Also wir werden initial auf Linux-Plattformen erstmal entwickeln, die diese ganzen Zusatzmodule, also das, was da in dieser Aufzählung ist, das sind alles sogenannte OTRS-Packages, OPM-Files, die es gibt, die fließen alle rein, sodass die Teams, die Betriebsführung des Systems machen, möglichst wenig Aufwand haben, nur noch über ein Apt-Get einmal durchinstallieren, diesen ganzen Installationsmarathon mit Einzelmodulen nicht mehr haben und dann auf ein funktional möglichst vollständiges Service-System setzen können. Es wird, weil wir dort einfach Bedarf von unseren Kunden und Interessenten gemeldet gekriegt haben, noch eine Professional-Version geben, die inkludiert gleich Service-Maintenance und einen Tag Admin-Schulung, weil die das System im Enterprise-Umfeld einsetzen, die brauchen sowieso einen Service-Vertrag. Also wir haben keine Enterprise-Kunden oder keine Mittelstandskunden, die keinen Service-Vertrag haben und von der Warte her war das einfach so ein logischer Lückenschluss, dass wir dort gesagt haben, okay, es gibt so eine Professional-Version, die auch einen Servicevertrag inkludiert, die aber auch, und das muss man auch ganz klar sagen, wieder den gleichen Lizenzen unterliegt, Open-Source-lizenziert und noch ein paar Zusatzmodule zusätzlich mit reinkriegt und wir werden im Bereich des Konfigurationsmanagements dort auch noch ein bisschen was tun, um das Ganze ein bisschen schicker zu machen und besser skalierbar für ganz große Umgebungen. Ja, Service-System, wenn man sich vergleicht, alle können das Gleiche, nämlich Störungen, Beschwerden annehmen. Die haben eine Konfigurationsmanagement-Datenbank, die haben Prozessunterstützung. Das, was wir im Bereich Self-Service noch getan haben, das ist eine Entwicklung, die kam von Kixfro TRS, dass auf Self-Service-Seite für Standardanfragen dann einfach Templates da sind, die man anklicken kann für Beschaffung, also Standard-PC-Bedarfsanfrage beispielsweise, Passwort zurücksetzen, das sind so Klassiker, die immer wieder auftauchen. Die stehen dann einfach als Templates zur Verfügung und dort kann ich einfach auf Self-Service-Seite ein Stück weit Arbeit aus dem Service-Team dann rausnehmen. Es wird im Kix Professional eine neue CMDB-Ansicht geben, die einerseits ein Stück Baum darstellt und nicht mehr Liste und die gleich anzeigt, in welchen Konfigurationsklassen Störungen aufgetreten sind oder besonders viele Änderungen aufgetreten sind. Das waren auch Anforderungen, die bei unserem Kundenumfeld noch aus der Community an uns herangetragen wurden. Also da kamen sehr viele Vergleiche auch zu iDoIt. Das muss man auch ganz offen sagen. iDoIt als Standalone-CMDB, die nur technische Dokumentation für das Equipment macht, hat solche Ansichten und es wird dann bewusst und das kann man auch sagen, berechtigt die Frage gestellt, warum kriege ich denn hier nur Listenansichten? Warum kann iDoIt das? Warum gibt es da keine Integration oder warum macht ihr das nicht auch so? Und an der Stelle haben wir dann einfach gesagt, gut, die eine Ansicht, die können wir noch mit draufpacken. Und da gibt es dann entsprechende grafische, ich sag mal, Erstansichten, Dashboard fürs technische Equipment und die ganze Struktur, in der das Ganze dann liegt. Ganzes Thema Integration läuft weiter wie bisher. Ein paar Dinge aus unserem Kundenumfeld. Das sind Standards, die funktionieren, die sind einfach hier der Vollständigkeit halber nochmal dargestellt. Also im Bereich Integration von Überwachungssystemen, Nagios Itzinga oder HP OpenView, Insight Manager, Microsoft SCOM, die Störungen melden, können angebunden werden. Im Bereich CMDB, Integrationen Richtung Hardware-Software-Inventarisierungstools, also OPSI ist da beispielsweise ein Open-Source-System, mit dem ich sowohl Hardware-Software inventarisieren kann, aber auch Client-Management machen kann, also Software-Rollouts machen kann, Images ausrollen, OCS Inventory NG als Hardware-Software-Inventarisierungssystem für sehr heterogene Landschaften. Barramundi ist ein proprietäres Tool, was Client-Management macht, ist quasi das Pendant zu OPSI. VMware haben, würde man sagen, 95% unserer Kunden im Einsatz und deswegen auch dort Parallelen in Richtung Übernahme der technischen Geräteinformationen, der Infrastrukturinformationen dann ins Konfigurationsmanagement des Service-Systems. Ja, Stammdaten, Vertragsdaten ist ein Klassiker. Irgendwoher müssen meine Kundendaten kommen oder die Daten der Anwender. Entweder kommen sie aus dem Verzeichnisdienst, Microsoft AD oder LDAP-basierte Verzeichnisdienste, aber gerade im Bereich von Managed Service Providern, die ihre Leistungen verkaufen, den Service, den sie liefern, nach draußen an Kunden verkaufen, die haben natürlich ihre Kundenstammdaten nicht in dem Verzeichnisdienst, sondern in einem ERP. Und da sind häufig im Einsatz, also gerade im Mittelstand, im Deutschen, SAP oder Microsoft Dynamics, Axapta oder ehemals Navision oder Microsoft CRM. Die deutsche Mittelstandslandschaft ist leider noch sehr stark Microsoft homogenisiert, könnte man schon sagen. Ja, im Bereich Projekt- und Release-Management, Integration in Richtung Bactilla oder Jira. Das heißt, wenn Störungen im Service reinkommen und festgestellt wird, es ist ein Softwarefehler, muss natürlich auch das entsprechende Produkt- oder Softwareentwicklungsteam eine Information bekommen. Die haben meist kein Service-System im Einsatz, sondern ein entsprechendes Projektmanagement- oder Release-Management-System für genau den Softwareentwicklungsbereich. Und da sind die uns am häufigsten begegnen, meist Jira, mittlerweile auch Redmine kommt relativ häufig noch vor. Oder gab es auch einen Fork, OpenProject. Ja, wie sieht's aus? Wie geht's weiter? Wir planen analog zu Qix einmal im Jahr ein Funktionsrelease. Hat es schon gesagt, die Jahreszahlen. Es wird monatlich Bugfix-Releases geben. Auch das immer in Analogie zu dem Qix for OTS, wie wir es bisher auch gelebt hatten. Es wird automatische Update-Upgrade-Mechanismen über Betriebssystempakete geben. Dort ganz klar erstmal der Fokus auf Linux-Distributionen und Debian-Pakete. Dort wird es dann in Zukunft mehr geben. Also das hat auch, das haben auch die Gespräche mit anderen Open-Source-Projekten gezeigt, erstmal anfangen und dann dazu machen, dass überhaupt erstmal was da ist. Und wir unterstützen die Funktionsreleases 2 Jahre mit entsprechenden Bugfix- und Patch-Releases, sodass dort entsprechend auch Support und Service stabil gewährleistet sein kann. Soweit erstmal zu dem, wie es grundsätzlich von der Releaseplanung weitergeht. Wenn wir uns mal ein bisschen in Richtung der Trends bewegen, die so im technischen Service anstehen. Hier ganz kurz noch quasi die Überleitung dazu. Wir haben Qix Professional zur CeBIT vorgestellt, also quasi die letzten 5 Tage. Zur Hannover Messe wird eine Erweiterung kommen, die speziell für den Industriebereich sein wird in Richtung Instandhaltung und Wartungsplanung. Das heißt, ich kann meine zyklischen Wartungen, meine Instandhaltungsplanung über das System mitmachen und ich bekomme mit dem Branchenbundle für MRO, also Maintenance Repair Overhaul, ein Field Service Modul mit dazu, wo ich auch einen Servicetechniker in die Landschaft schicken kann und auch in den Keller schicken kann. Wenn er kein Netz hat, kann er seine Tickets mitnehmen, seine Gerätedaten mitnehmen und entsprechend an den Störungsaufträgen, Entstöraufträgen arbeiten und das dann wieder zurück ins System einchecken. Also das ist auch ein Punkt. Online können viele. Da gibt es sowohl Apps für Standard-OTS als auch für Qix for OTS. Das, was die Herausforderung ist an der Stelle, ist offline, weil wir halt an der Stelle auch Kunden im Bereich der Gebäudetechnik haben, die halt Leute in den Keller schicken müssen zur Heizungsanlage und da ist halt kein Netz, da ist kein UMTS, da ist kein WLAN und auch keine Netzsteckdose. Der Servicetechniker sollte seine Tickets, die er als Aufträge kriegt, nicht unbedingt ausdrucken müssen. Also ich denke, im 21. Jahrhundert müssen wir da nicht noch mehr Bäume fällen, als jetzt sowieso schon gefällt werden. Ja, es wird im 2. Halbjahr noch Bundles geben für den IT-Service-Bereich und ein Bundle für den Healthcare-Bereich. Das heißt, ganz speziell für den Einsatzfall im Krankenhausumfeld, wo es um IT und Medizingeräte geht. Ja. Die Bundles basieren auf dem Pro, weil wir bestimmte Voraussetzungen brauchen. Und gerade im Bereich der Field Service App steht natürlich das Thema, wie verteile ich die Apps. Und deswegen setzen wir dort auf die Pro-Version auf. Die Bundles an sich sind, ich sag mal, geschnürte Zusatzpakete, die man dann entsprechend als mit einem Label dann bekommt und als Paket kaufen kann. Wenn man es mal ganz einfach dargestellt sagen will.
Was hat dann die Open Source Community davon? Wenn praktisch Open Source kommt, aber der stellt nicht mehr zu Problem für die Open Source Gemeinde oder wie?
Die Quellen sind weiterhin Open Source lizenziert.
Das heißt, ich kann mir diese Programmierung auch von Ihnen so ziehen und die bei mir zum Beispiel installieren und verwenden?
Nein.
Also da ist nicht mehr verfügbar.
Doch, die Quellen sind Open Source lizenziert. Open Source heißt nicht zwangsläufig, dass ich alles sofort bereitstellen muss.
Sie nehmen sich praktisch Open Source Code und tun sich praktisch zum Beispiel auf den Lorbeeren aus.
Nee, definitiv nicht.
Open Source hält ja nicht alle automatisch. Ja, aber ich meine, ich möchte ja die Software verwenden können. Ja, dann muss ja irgendwie mehr
Genau.
Du hast nur alles zu tun. Das
Es, über den Maintenance, über die Maintenance Subscription bekommen Sie Zugang zu dem Quellcode und der ist dann Open Source lizenziert. Sie können damit alles tun, was Sie wollen. Sie können ihn auch verändern, verbreiten, was auch immer. Das ist ein gängiges Geschäftsmodell im Open Source Umfeld. Das funktioniert. Auch wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen. Und deswegen gibt es eine freie Version, also eine komplett downloadbare Version. Und die, die Enterprise-Funktionalität brauchen, die auch Serviceverträge brauchen, die kriegen dann den Zugang über einen Servicevertrag.
Ist das wie bei Red Hat?
Genau, ja. Wie bei Red Hat, SUSE.
Oder Luxeo, kostet 80.000
Euro. Na gut, so teuer wird es bei uns nicht.
Brauchst du das Teil? Ziehst du runter? Oder brauchst du alles? Ziehst du kaufen? Du holst dich auch vor. Wenn es auch noch einmal bezahlt, ist das für ein Jahr Support und dann kannst du wieder so viel machen, was du willst.
Genau. Ja.
Das heißt, für Service und die Software,
das ist immer angucken, wie Open Source funktioniert. Du kriegst, wenn du Binary kriegst, hast du Recht auf den Quellcode und nicht umgekehrt.
Genau. Bitte? Entschuldigung. Ja. Kix Professional wird 4.099 Euro Wartungsvertrag pro Jahr kosten. Also da sind Update-Service, Update-Bereitstellung und weitere Pflege des Produkts mit inkludiert. Unabhängig von Anzahl der Clients, die in der CMDB sind oder der Anzahl der Agents, die das System benutzen. Also wenn jemand das mit, ganz kurz, wenn jemand das mit 5 Benutzern nutzen will und damit halt so viel Geschäft macht, dass sich das lohnt, ist es okay. Wenn das jemand mit 50.000 Service-Mitarbeitern benutzt, ist es auch okay. Also dort gehen wir eher den einfachen Weg. Ganz kurz, hier war noch eine Frage vorneweg. Die sind dort mit drin. Ja. Also es ist ein komplett funktionsfähiges IT-Service-Management-System. Das können Sie out of the box nutzen und damit Ihren IT-Service machen. Plus noch viel mehr dazu. Genau. Ja, das Risiko ist da. Dafür machen wir Open Source Software. Dafür, sage ich mal so, haben wir einfach den Innovationsdruck. Im Open Source Umfeld kann sich halt keiner hinsetzen und einfach nur Geld zählen. Man hat immer den einen Klick vom Fork entfernt, den jeder machen kann. Und das ist uns halt auch wichtig. Das Risiko war auch jetzt schon da. Also wir haben Kix4OTRS seit 8 Jahren komplett frei. Das Risiko, dass die OTRS AG Kix4OTRS 8 benutzt oder Kix4OTRS 7.1 benutzt oder 6.1, war schon immer da. Wurde nicht gemacht. Und wir können damit leben, sage ich jetzt ganz ehrlich. Okay, aber Fragen soweit? Ah, okay. 3 Fragen.
Inwieweit skaliert eure Software auch im Cluster, für größere Installationen? Angenommen, ich würde jetzt bei 1 und 1, die haben zum Beispiel mehrere Jira und Atlassian Installationen am Laufen, weil die nicht mehr skalieren, weil 50.000 oder 60.000 Kunden sind auf einem System und es geht einfach nicht mehr, weil dann ist Feierabend. Inwieweit skaliert also eure Software in dem Bereich? Habt ihr da also schon was angefangen?
Wir haben sowohl Clusterinstallationen in Betreuung als auch große Installationen im internationalen Umfeld. Ich kann nur aus dem sprechen, was wir betreuen. Die größte Installation, die wir betreuen, die erzeugt mit ca. 1500 Service Agents 150.000 Tickets im Monat. Mhm. Und in, ich glaube, 13 oder 15 Sprachen. Also von der Warte her, von mittleren Installationen bis großen Installationen. Man muss halt nur schauen, wie skaliert die Hardware unten drunter. Also ziehe ich die Datenbanken im Cluster in die Breite, ziehe ich die Apache als Load Balancer in die Breite.
Ja, irgendwann ist da auch der Abschluss.
Irgendwann ist der Aufschluss, ja.
Habt ihr da vielleicht in so einem, denkt ihr auch so an Lösungen und Cloud-Lösungen oder dergleichen, dass ich da vielleicht mit 500 Kisten, wenn ich nachmittags 500 Kisten brauche, dann soll ich die automatisch deployen und dann halt meine 500 Kisten Installation habe, um eine Lastspitze auszubügeln?
Ob wir daran gedacht haben, kann ich jetzt, weil ich kein Techniker bin, das gebe ich ehrlich zu, nicht beantworten. Ich kann die Frage mitnehmen. Wovon wir aber ausgehen, ist, dass wir durch diese vereinfachte Betriebsführung, indem wir paketieren, also auf Debian-Paketbasis, positiv beitragen. Wie das dann technisch aussieht,
okay,
da stehe ich außen vor.
Ja. Inwieweit wollt ihr euch denn dann von dem Atlassian-Tool stark abheben? Atlassian ist ja proprietär, aber ist halt eine bekannte Größe. Und jetzt kommen die ja raus mit dem Jira Service Desk.
Ja.
Und die rollen den Markt auf. Also die sind momentan unterwegs. Die haben einen Panzer, der ist vollgetankt. Munition ist auch am Ende dabei. Und
ja, da gibt es einige, die die Munition und einen vollen Tank haben. Nicht nur Jira Service Desk, auch ein ServiceNow oder andere, mit denen wir in Konkurrenz stehen. Das ist so. Und wir konnten uns immer gut behaupten, das muss man auch sagen. Also es gibt ein wesentliches Argument für Open-Source-Lösungen, das ist die nachhaltige Investition. Wenn ich Maintenance-Verträge abkündige, kann ich die Software trotzdem weiter benutzen. Ich habe keine Nutzungseinschränkungen.
Jira auch?
Ja, bei anderen nicht.
Okay. Und Sie sprachen gerade von CMDB. Haben Sie denn noch iDoIt eine Lösung halt, die ich separat kaufen, erwerben kann von einem anderen Anbieter, betreff der Inventarisierung, dass ich dann so einen habe wie dieses NG-Tool, was Sie eben erwähnt haben?
OCS-NG. OCS Inventory NG.
Der Default davon. Da gibt es einen Teil noch in Java, der halt die ganzen Kisten mir stündlich abklappert und mir sagt, was da alles dabei ist. Wenn ich auch immer einen aktuellen Stand von meiner Landschaft habe.
Ja.
Gibt es also, da auch was für?
Dort gehen wir den Weg der Integration. Das war schon immer unser Ansatz. Nicht Dinge zu machen, die andere besser können. Und wir integrieren Hardware- und Software-Inventarisierungstools wie OCS Inventory NG oder ein OPSI oder ein, was gibt es da noch? Matrix 42.
Ja, oh, das ist schlecht. Das ist
der Punkt ist, OTRS in seiner Basis und auch Kicks for OTRS hatten oder und haben in der Historie heraus ja schon offene Schnittstellen, die ich benutzen kann. Und das ist genau der Punkt, weswegen ich solche tangierenden Tools auch integrieren kann. Ich bin halt nicht in einer geschlossenen Welt. Wenn das andere Tool Daten liefert, kann ich es auch anbinden. Wie die Anbindung ist, das muss man sich dann im Detail anschauen.
Also ihr habt also auch was, wenn ich zum Beispiel meine 5000 Server inventarisieren möchte, ne, kriege ich dann auch alles mit, den ganzen Service-Tags, zum Beispiel ich habe meine HP-Service-Tags mit den Kisten halt drauf, zum Beispiel, die ich dann mitziehen kann. Wenn mir mein Netzteil durchbrennt, dann kann ich einfach beim Support von HP anrufen, sagen, gib mir ein neues Netzteil für die Kiste so und so, das ist der Service-Tag und in 2 Stunden habe ich mein Netzteil zum Beispiel, theoretisch.
Wenn die Daten aus einem Inventarisierungstool kommen, ja.
Alles klar.
Ja. Danke. Gern. Es gibt eine REST und eine SOAP API und ich sag mal, im ganz einfachsten Fall CSV. Das geht immer. Ja, das ist leider ist das noch sehr, sehr weit verbreitet. Das muss man sagen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Aber CSV ist leider noch sehr, sehr weit verbreitet, weil es der kleinste gemeinsame Nenner ist und den wenigsten Aufwand macht. SOAP und REST sind da um Längen schwieriger zu implementieren. Aber gucken wir einfach mal, wie geht es im technischen Service weiter? Was sind die Dinge, die wir auch wahrnehmen? Instandhaltung, Wartungsplanung hatte ich schon genannt. Da hört es aber nicht auf. Da fängt es erst an. Das, wo es dann weitergeht, ist das Thema vorausschauende Wartung. Das heißt, ich bekomme von technischem Equipment, egal ob das jetzt IT ist, in den meisten Fällen sind es Hebetechnik, Gabelstapler, LKWs, Aufzüge oder sonstige Dinge, entsprechende Informationen, quasi wie aus dem Monitoring im IT-Umfeld von einem Nagios oder von einem Izinga, kriege ich Informationen zu Betriebszählerständen, Kilometerlaufleistung was auch immer. Und das Service-System kann proaktiv schon sagen, bitte Wartungstechniker an die und die Stelle gehen und das und das Gerät warten. Ölstand messen, Öl austauschen, was auch immer. Das ist das Thema, was als nächstes kommt. Das ist nur die Vorstufe von Industrie 4.0, weil natürlich insbesondere der industrielle Mittelstand in Deutschland in so einer Fabrikhalle nicht nur eine Maschine hat, sondern viele Maschinen und meist auch von verschiedenen Herstellern. Die interagieren zurzeit eher, ich sag mal, schwierig. Es gibt zwar Industrial Ethernet als gemeinsamen Protokollstack, aber irgendwie sprechen die, wenn die auf dem Ethernet dann drauf sind, auch wieder unterschiedliche Protokolle. Dort wird es hingehen. Industrie 4.0 ist das Thema, was den technischen Service an der Stelle in den nächsten Jahren treibt. Industrial Service Management wird das Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Und das ist dann wiederum nur die Vorstufe für das Internet der Dinge, wo auch wieder technischer Service gebraucht wird. Weil, ich sag mal, eine Weiland oder eine Fiesmann, die Heizungsanlagen baut, die hat auch das Thema, wie grenze ich mich oder wie biete ich Mehrwert gegenüber einem anderen Hersteller, der das Zeug zur Hälfte des Preises produzieren kann. Warum soll der Installateur noch Fiesmann oder Weiland kaufen, wenn es das Zeug aus Taiwan oder China zum halben Preis gibt und der vielleicht eine größere Marge hat, wenn er es verkauft und einbaut. Und diese Mehrwertdienste, dieses Zusammenspiel der vielen Komponenten, das wird ein Thema der nächsten 5 bis 10 Jahre sein. Da geht noch viel Wasser hier in Chemnitz, die Chemnitz runter, in Berlin die Spree. oder das. Aber das wird kommen. Es fangen einzelne Hersteller an und es wird Plattformen geben, die diese Daten alle zusammenführen und auf die technische Service-Tools zugreifen und wir als Softwarehersteller in dem Umfeld dann über Schnittstellen dann Daten von einer Fiesmann-Heizung, von einer Weiland-Heizung, von einer keine Ahnung was für Pumpe in die Serviceabteilung reinkriegen und entsprechend proaktiv Service machen können. Das wird die Zukunft sein und das wird kommen. Und wichtig ist, dass es auf Open-Source-Software basiert. Ansonsten haben wir nämlich keine offenen Schnittstellen, keine offenen Standards. Gut, für die, die entscheiden, hier im Raum, gibt es da welche fachlich zum Thema Open-Source, ITSM? Es gibt Out-of-the-Box ITSM-System mit Kicks, offene Schnittstellen. Wir schauen immer drauf, dass wir 80% Standard machen, nur durch Konfiguration und möglichst wenig durch Anpassungsentwicklung und Zusatzentwicklung, die als Module dann draufgesetzt werden. Und ich hatte es schon gesagt, mit Open Source gibt es eine nachhaltige Investition. Auch wenn der Servicevertrag, der Maintenance-Vertrag gekündigt ist, die Quellen sind da. Entweder mit der gleichen Version weitermachen oder wenn die Dienstleister nicht mehr da sind, kann man zu einem anderen Dienstleister gehen. Da muss man vielleicht noch einen Obolus drauflegen, aber der kann in den Code wieder reinschauen, kann damit weiterarbeiten und es ist kein End of Life unbedingt von dem Produkt da. Es gab genügend große Unternehmen, die auf US-amerikanische Firmen gesetzt haben, auf Produkte gesetzt haben, lange Jahre, wo die Firmen dann gekauft wurden, wo dann der Käufer quasi das neue Unternehmen gesagt hat, okay, wenn ihr mit dem Produkt weiter machen wollt, dann gebt uns ein x-stelligen Millionenbetrag, dann dürft ihr das. Ich wollte jetzt keinen Namen nennen. Dieses Login hat man an der Stelle dann natürlich nicht. Ja, lasst uns über Kicks reden. Meine Kolleginnen und Kollegen sind unten am Stand im Foyer noch zur Verfügung. Da können wir auch aufs System drauf schauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für Fragen, noch ein, zwei? Genau. Der Stand ist auch morgen noch da, ja. Okay, keine. Doch ein.
Ganz kurz zu dem MRO-Teil, ja. Wie ist das realisiert? Also wie lokalisieren Sie die Daten, wenn der Techniker in den Keller geht?
Das wird verschlüsselt aufs Gerät quasi ausgecheckt über einen entsprechenden Tourenplan, den man sich vorher zusammenstellt und verschlüsselt abgelegt.
Weil das ja aussieht wie eine Browser-Anwendung, deshalb frage ich. Oder ist das nicht so?
Ja, die Applikation selbst ist eine Browser-Anwendung. Die Field-Service-Komponente wird eine App sein, um diese Offline-Funktionalität bereitzustellen. Anders geht's nicht. Ja, da ist ein Log. Wenn das ausgecheckt ist, ist ein Log auf den Service-Vorfällen, damit die halt nicht von anderen bearbeitet werden können. Und dann kann der Techniker draußen tun, was er tun muss.
Von mir noch eine Frage. Wie groß, also wie stark waren die Anstrengungen, die ganzen Features, die ihr jetzt über die letzten Jahre entwickelt habt, Richtung Upstream zu bringen? Und ja, der Widerstand war vermutlich groß, sonst hätten sie es vermutlich reingenommen. Wie groß waren die Bemühungen und das Engagement an der Stelle? Weil IdeaScale gab es ja dann auch noch für OTAS.
Ja. Wir haben nicht den Weg der technischen Plattform gewählt, sondern wir sind seit 2006, also seitdem wir uns gegründet haben, immer in persönlichen Gesprächen, mehrere Male bei der OTAS AG gewesen und haben versucht, eine technologische Partnerschaft anzustreben. Das ist leider nicht geglückt und irgendwann hat man auch die Nase voll, muss man so ehrlich sagen, wie es ist. Ähnliches Szenario war das auch bei anderen Open-Source-Projekten und von der Warte her, wie gesagt, viele Parallelen auch zu Nagel und Zinger. Und wir haben dann irgendwann dann gesagt, okay, bringt nichts, wir arbeiten mit anderen zusammen, mit denen funktioniert es. Also, dass wir zusammenarbeiten wollen, das zeigen Kooperationen, wie beispielsweise mit anderen Open-Source-Firmen wie UIB. Und von der Warte her war das leider von der anderen Seite nicht gewollt. Muss man so hart sagen, wie es ist. Okay, vielen Dank.